Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen allen Zuhörern bei unserem 03FM Podcast. Heute der zweite Podcast, den ihr hört. Letzte Woche, da waren wir schon on air und haben mit Ümit Irgedir gesprochen. Da hatten wir ja zu dem Spiel von Babelsberg gegen Bayer Leverkusen DFB-Pokal einen ganzen Podcast gemacht und wir haben gutes Feedback bekommen. Es hat voll Spaß gemacht, auch Stefan, mir und Ümit vor einer Woche für euch diesen Podcast aufzunehmen und deswegen haben wir uns überlegt, das machen wir einfach weiter. Wir haben Retro-Liga und wir wollen, während wir diese Retro-Matches euch am Samstag immer präsentieren, euch einen aktuellen Podcast dazu präsentieren und haben uns auch aus diesem Grunde heute wieder einen Gast eingeladen. Und dann fahren wir damit jetzt erstmal vorne und machen die Vorstellung. Tobias, mich hört ihr gerade? Heute wieder mit meinem Kollegen.
Stefan, genau.
Stefan ist auch da. Und wir haben heute einen Gast aus der Saison 2000-2001. Und zwar, können Sie sich selber vorstellen?
Ja.
Wen haben wir?
Guten Abend, danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Martino Gatti und war damals mit dabei beim Aufstieg in die zweite Liga.
Genau, wir reden nämlich heute über die Saison 2000-2001, der SV Babelsberg 03, damals in der zweitgleisigen Regionalliga Nord. Und ganz konkret reden wir heute nicht über die ganze Regionalliga, sondern uns interessieren zwei Spiele. Und zwar die letzten Spiele der Saison gegen Münster und dann gegen Düsseldorf. Allen, die schon lange und allen Fans bei Babelsberg, denen wird klar sein, das ist hier der Aufstiegskrimi. Die Aufstiegsspiele von 2001 werden heute nochmal ein bisschen näher beleuchtet und morgen könnt ihr euch das Ganze natürlich dann auch wieder anschauen. So, wir fangen direkt mal an. Wir werden ein bisschen mal die Sache strukturieren. Also wir werden den Podcast jetzt aufnehmen und beginnen, klar, das sowieso. Aber wir haben uns überlegt, wir strukturieren das ein bisschen, indem wir jetzt in der ersten Hälfte des Podcasts mal ein bisschen zu dir, Martino, sprechen. Du erzählst uns ein bisschen was, was du vielleicht derzeit machst, ob du dich an die damalige Zeit noch erinnern kannst, ob du Kontakt hast mit den ehemaligen Mitspielern, wie du es heute mit dem SV Babelsberg hältst. Dann machen wir eine kleine Pause und nach der Pause gehen wir nochmal ein bisschen genauer und ein bisschen expliziter auf diese beiden Spiele ein, die ich hier gerade genannt habe. SVB gegen Preußen Münster und damals gegen Fortuna Düsseldorf. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Martino, die erste Frage, auch an dich heute ganz konkret. Wie geht's dir? Bist du gesund? Sind all die Menschen, die dir nahestehen, gesund? Geht's ihnen gut?
Ja, also das ist erstmal das Wichtigste, gerade in der Phase jetzt, in der wir sind alle. Mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, meinen Freunden geht's gut und das ist erstmal, wie gesagt, das Wichtigste.
Und bist du fröhlich? In einer Zeit, wo kein Fußball gespielt werden kann, schaust du trotzdem ein bisschen zuversichtlich in die Zukunft?
Ja, das auf jeden Fall, weil es bringt ja nichts, Trübsal zu blasen. Klar, es ist ein bisschen, manchmal fehlt der Fußball definitiv, gerade auch im Zwischenmenschlichen, man ist aktiv mit den Jungs, weil ich bin ja jetzt aktuell ja Jugendtrainer, aber man muss die Situation so hinnehmen, wie sie ist und das Wetter ist ja auch gut. Das passt ja dann auch in der freien Zeit jetzt, die man hat. Aber ich hoffe, es geht jetzt irgendwann dann wieder los.
Du hast es gerade erwähnt, du bist derzeit Jugendtrainer bei unserer sportlichen Konkurrenz, dem BFC Dynamo Berlin. Ja, das jeder geht ja dann irgendwie neue Wege nach seiner aktiven Spielerkarriere und dich hat es halt ins Traineramt geführt. Und mal kurz zu deiner Person sozusagen ein bisschen. Du hast eine Weile bei uns in Babelsberg gespielt, die Saison 2000-2001 auf jeden Fall. Das war die Aufstiegssaison in die zweite Liga. Dann die zweite Liga-Saison hast du auch voll mitgemacht, 2001-2002.
Genau.
Und dann hat es dich weitergezogen, ist das richtig?
Genau, also ich habe dann noch bis, ja, ich glaube April 2003 müsste es gewesen sein, habe ich noch gespielt. Dann gab es ja finanzielle Probleme beim Verein. Das fing ja dann schon im Winter an. Und ich musste dann leider für mich entscheiden, aufzuhören. Gab es ja andere Sachen noch. Und ja, dann bin ich ja zu Jeschiljut, zu zum türkischen Club in Berlin gewechselt. Bin dann da auch ein bisschen geblieben. Dann Türkiyespor, nochmal ein türkischer Club. Ja, und dann irgendwann, muss ich ehrlich sagen, hatte ich mit Fußball gar nichts mehr so richtig am Hut. Ja, hab dann hier und da was gemacht. Hab dann sogar im Kreisligaverein außerhalb von Berlin in Brandenburg, beim SV Woltersdorf, habe ich auch 3 Jahre lang dort gespielt. Das ist so vergleichbar hier mit Kreisliga A in Berlin. Und habe nebenbei aber auch im Jugendbereich dort gearbeitet und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann sehr, sehr viel wieder runtergekommen, war wieder so am Anfang, weil man fängt ja an mit Fußballspielen und hat Lust und will mit den Leuten nur ein bisschen bolzen. Und naja, klar, wenn man professionell spielt, dann ist das immer ein gewisser Druck. Man muss immer Leistung bringen.
Und Martino, ich will dich jetzt noch zurückhalten, aber wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wie es dann ins Traineramt ging. Ja. Du hast vorher aber auch ein paar andere Vereine gesehen sozusagen. Wir wollten nochmal kurz zu deiner Spielervita ein bisschen eingehen. Ich sehe gerade, du warst in Homburg unter anderem auch.
Genau.
Viele Berliner Vereine sind dabei, TB, Yeselio Türkiyespor, FC Berlin sehe ich auch. Hertha Zehlendorf hast du damals deine Profikarriere begonnen.
Genau.
Und unter anderem auch beim FC St. Pauli in Hamburg.
Genau, also Zehlendorf war ja damals mein Jugendclub, da habe ich ja seit der C bis in den Männerbereich gespielt. Dann kam das Angebot von St. Pauli, ich sollte dann Probetraining machen, habe anscheinend überzeugt, habe dann dort 3 Jahre gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht, also das war damals alles noch ein bisschen anders, war ja ohne Berater, einfach dahin mit meinem Trainer, ja, ist so, ja, das war alles noch locker, bin dahin, habe dann beim Manager gewohnt noch zu Hause, der hat mich dann da immerhin zum Training gefahren und dann, ja, nach 3 Tagen dachte dann der Vizepräsident, meinte, ja, wir kommen noch mal nach Zehlendorf, gucken uns noch mal ein Spiel von dir an und dachte, ja, okay, das war es dann für mich. Hab nicht überzeugt und dann kam da jetzt ein Anruf vom Manager nochmal, ja, komm mal nochmal ins Büro. Dann bin ich dort auf die Geschäftsstelle und dann war da der Trainer, Horst Wohlers war damals der Trainer, dann der Arzt und der Manager meinten zum Doki dann so, ja, was meinst du hier, kann er was? Und ja, ja, ich glaube schon, na, guck dir mal seine Knie an, dann hat er hier so wirklich so alibimäßig am Knie so ein bisschen gerüttelt, passt, okay, wir nehmen dich. Ich wusste überhaupt nicht, war ja damals 19, wollen die mich jetzt hier verarschen oder also, nee, wir kommen dann nach Berlin, klären das dann mit dem Verein, ablösetechnisch und ja, und dann war ich auf einmal in der zweiten Liga, damals noch erste Liga, die sind ja damals dann abgestiegen, in der Relegation leider und war für mich egal, weil ich wollte dann da unbedingt hin, habe dann dort wirklich 3 sehr gute Jahre verbracht bei St. Pauli, also das Ganze drumherum mit den Fans und also muss man schon sagen, war sehr, sehr besonders, ja und dann bin ich halt irgendwann einen Vertrag ausgelaufen, wollte dann aber auch wieder ein bisschen zurück nach Berlin, muss ich auch ehrlich sagen. Und dann bin ich bei TB gelandet, bei Jack White damals.
Okay, genau. St. Pauli, TB, Homburg und dann kam ja irgendwann die Zeit vom SV Babelsberg.
Genau, das war ja Dach Dynamo, weil FC Berlin war ja der Vorgänger vom BFC Dynamo und die haben sich ja dann umbenannt damals und dann bin ich ja von Dynamo dann zum SV Babelsberg 03 gekommen.
Du hast jetzt so viele Stationen, Tobi hat alle aufgezählt und du hast auch ganz viele Stationen genannt, dann lernt man natürlich ganz viele Leute kennen, hast viele Kontakte. Wie ist es denn mit den Kontakten zu Babelsberg oder zu der Mannschaft, zur Aufstiegsmannschaft? Hast du da noch Kontakt zu den Leuten aktiv jetzt noch in der Zeit?
Ja, also der nie abgebrochen ist, das war zu Alme, Tiva und zu Cem Effe. Mhm. Ja, mit Alme hatte ich ja vorher schon bei TB zusammengespielt und ja, mit denen habe ich auf jeden Fall noch Kontakt bis heute, sehr aktiv und ja, sind Freunde, kann man so sagen. Und ja, mit den anderen, die man so mal trifft, wie Björn Lars, wenn ich dann halt Spiele besucht habe, hier natürlich hat man einen sehr guten Kontakt noch und so. Und ansonsten das andere hat sich so ein bisschen verlaufen, logischerweise, weil aber die Erinnerungen natürlich an Babelsberg sind sehr angenehm. Ja. Und wir reden ja ab und zu auch mal, Alma hat mich ja jetzt auch angerufen wegen diesem Podcast oder generell ja mit den Spielen am Wochenende, werden ja so Spiele gezeigt und dann, ey, guck dir das mal an hier, guck mal, wie wir da aussahen und naja, und alles Mögliche und ja, schon sehr lustig und schöne Zeit halt gewesen. Ne?
Allein deshalb muss man sich dann später nochmal das Spiel dazu angucken, was wir da zeigen. Und kommt es denn auch vor, dass ihr euch im Stadion noch ab und zu jetzt zu aktuellen Spielen trefft?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja dann, dadurch, dass ich auch Co-Trainer war beim BFC Dynamo, haben wir auch oft gegeneinander gespielt, ob es jetzt Cem war, als er Trainer war, oder Alme oder als sportlicher Leiter. Ich habe mir hier natürlich viele Spiele angeguckt, wegen Spielbeobachtungen, nicht nur wegen Babelsberg, aber auch dann halt die Gegner. Und dementsprechend haben wir dann noch über alte Zeiten mit Pepe natürlich
Ihr habt zusammen gespielt.
Wir haben auch zusammen gespielt, zum Glück. Konnte ich ihn auch noch kennenlernen als Spieler. Und ja, also wie gesagt, das ist wie, wenn man sich dann sieht, wie früher. Das ist so, ja, es gibt keine Berührungsängste. Und nee, und bis heute trifft man, sieht man sich. Und
man kann dich also noch hier im Stadion, könnte man dir über den Weg laufen?
Ja, auf jeden Fall, ja? Weil ich war relativ oft hier. Also klar, bietet sich natürlich an.
Wenn er halt das richtige Trikot trägt. Also.
Ich war dann privat hier, von daher... Da gab es da keinen Stress. Nee, also alles gut. Also.
Ja, man kennt sich dann so auch innerhalb der Liga, oder? Also du sagst ja gerade, die Cem Efe war ja hier bei uns dann Trainer. Albeck kennen wir natürlich auch alle. Ihr habt zusammen gespielt. Jetzt seid ihr Trainer. Cem ist ja, glaube ich, im Berliner Verband aktiv. Mhm. Und irgendwie reißt der Kontakt dann richtig nie ab. Also man hat dann einfach auch den Draht zueinander.
Genau, aber es wäre auch unabhängig davon, also ob wir jetzt im Fußball noch tätig wären oder nicht, weil wir sind ja auch so privat ja auch miteinander klargekommen und haben auch immer Kontakt gehabt. Also es wäre jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt Malermeister wäre oder jetzt Co-Trainer beim BFC Dynamo oder so. Also wir hätten auch so Kontakt.
Aber BFC ist natürlich ein gutes Stichwort, weil der BFC Dynamo natürlich einer unserer aktuellen Gegner auch in der aktuellen Liga ist. Also das heißt, wir spielen der BFC, wir waren beim BFC, damals erstes Spiel dieser Saison und der BFC war auch schon bei uns. Wie ist es mit dir ganz persönlich, wenn du nicht Trainer bist? Sieht man dich trotzdem manchmal hier bei uns im Stadion?
Ja, auf jeden Fall, weil ich will mich ja dann, interessiert mich ja trotzdem noch und der Verein selber interessiert mich ja auch und ich bin ja im Fußball ja noch verbunden, weil ich mache ja noch Jugendtrainer, aber wie gesagt, Alme ist jetzt zwar auch leider weg, ja, als Manager, Trainer, aber er ist ja auch hier noch im Stadion und wenn es passt, treffen wir uns hier, können wir noch ein bisschen ordentlich den Fußball gucken.
Jetzt habe ich eine, willst du was fragen stellen? Ich habe ja auch ein bisschen neugierig jetzt sozusagen, weil den Trainer einer gegnerischen Mannschaft, das bist du ja auch gleichzeitig, also du bist ja nicht nur Babelsberger, du bist ja auch gleichzeitig Co-Trainer vom BFC gewesen, den gegnerischen Trainer hier im Studio zu sitzen zu haben oder mit dem den Podcast zu machen, ist natürlich auch ein bisschen aufregend. Also kannst natürlich auch ein bisschen vom Gegner, mich reizt es, Stefan, du kannst auch gerne eine Frage stellen, aber mich reizt es natürlich auch mal zu fragen, wie welche Geheimwaffe man beim BFC ausgemacht hat, bei uns in Babelsberg zum Beispiel, wer besonders hervorsticht und auf wen man besonders aufpassen
muss. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Ja.
Ach, da gab es eigentlich nicht so eine großen, das war eigentlich das, was ja draußen noch dran steht, was einem immer gesagt hat, einfach die Einheit, das Stadion, ja, das bringt jetzt ja schon mit sich. Wir haben immer sehr gerne gespielt, ja, also wir haben uns immer gefreut auf Babelsberg, weil Babelsberg immer einen guten Ball gespielt hat und ja, wie gesagt, die 90 Minuten besteht man nebeneinander, macht einen Flachs auch mal so zwischendurch und auch vor den Spielen, da gab es nie Stress und auch hinterher gab es keinen Stress und ich habe mich, wie gesagt, immer sehr gefreut, hierher zu kommen und also mir hat es immer Spaß gemacht.
Wenn du jetzt unabhängig von den beiden, von BFC und von Babelsberg, auf die gesamte Liga schaust, gibt es da für dich Highlights oder was so heraussticht? Das ist ja, Tobias hat immer, es gibt so, ist wie so eine Wundertüte, es geht auf und ab, da kann mal jemand ganz oben stehen und dann geht es plötzlich wieder für Babelsberg diese Saison. Ja. Dann stehen wir ganz unten drin.
Also Highlights sind natürlich, wenn du dann in Koppo spielst, halt rein von den Zuschauern her und Chemie Leipzig hat auch immer, gerade Chemie, gerade mit BFC Dynamo hast du ja gegen Lok, das waren so alte Oberliga-Duelle, das war da dann aufgebauscht und oh, jetzt kommen die alten Oberligaspiele. Ja. Und ja, das hat man schon dann mitbekommen als BFCer. Aber ja, das hat natürlich schon Spaß gemacht, wenn du da vor 5.000, 6.000 Zuschauern gespielt hast. Das waren auch schöne Highlights für Regionalliga. Die hat man ja nicht so viel, muss man ja auch sagen. Ne? Ansonsten, ja, die Regionalliga ist in der Form schwierig zu beurteilen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, ne? Ja. Also das ist für mich, nicht weil ich sage, die spielen jetzt keinen Fußball, aber so ab dritte Liga sieht man ja schon die ganzen Zuschauerzahlen und die Stadien, die sind dann schon ein bisschen, wenn man jetzt nach Bischofswerda, da zieht man sich unten irgendwo um, muss dann über eine Straße laufen. Schwierig.
Ja. Genau, das hat man auch schon alles festgestellt, dass es da Vereine gibt, die da besser aufgestellt sind, wie zum Beispiel Babelsberg und Cottbus, die dann die Stadien auch mal voll machen, wenn Topspiel ist.
Genau. Und gleichzeitig hat sich jeder Verein, der sich sportlich qualifiziert, auch das, also da lässt sich ja gar nicht drüber streiten, jeder hat es dann verdient, auch sich sportlich absolut zu bewähren und zu beweisen und zeigen, dass er das Recht hat, in dieser Liga total mitzuspielen.
Ja, das sowieso. Das ist ja total, also wenn sich sportlich entscheidet, qualifiziert, muss man das so hinnehmen. Ne? Also das ist ja kein Problem. Und man tut sich ja trotzdem schwer bei diesen Vereinen. Man sieht ja in Auerbach zum Beispiel, was die jetzt da wieder ein bisschen veranstalten mit den Tribünen und. Ja, also ja.
Wenn du jetzt die aktuelle Version oder Tobi, du willst wahrscheinlich noch auf die BFC und Babelsberg vergangen.
Nee, gar nicht so sehr. Also ich,
wenn du jetzt die aktuelle Situation von Babelsberg siehst, wir stehen jetzt unten drin, schmerzt das auch dir noch?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also definitiv, weil ich habe ja schon immer gesagt, eigentlich so Babelsberg mit dem ganzen Drumherum, mit den Fans, mit den Stadien, verdient definitiv was Höheres, was Besseres, ja. Was es jetzt auch immer bedeutet, ob es jetzt dritte Liga ist, das ist ja auch mal die Frage, ob ein Verein das auch gerne so kann und will. Ja, aber gut, da unten jetzt rumkrebeln für einen Verein wie Babelsberg, weil die Mannschaft das definitiv hergibt, höher zu spielen, also höher in der Tabelle zu stehen. Aber das habe ich schon immer verfolgt. Also ich verfolge das generell immer bei den Vereinen, wo ich gespielt habe, so wo die sind. Aber Babelsberg und Pauli, muss ich schon sagen, liegt mir dann schon so ein bisschen näher als manch anderer Verein.
Ja, ja, liegen auch gerade nicht so erfolgreich in der zweiten Liga, oder? St. Pauli hat da eine Weile unten mitgebolzt. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass irgendwann überhaupt mal wieder gebolzt wird.
Ja.
Wie verbringst du die spielfreie Zeit eigentlich?
Ach, wenn ich ehrlich bin, ich gehe viel spazieren mit meiner Frau, die ist ja auch zu Hause, die darf auch nicht arbeiten, die arbeitet im Einzelhandel. Und ja, wir verbringen die Zeit mit dem guten Wetter, wie gesagt, hat man auch die Möglichkeit dann rauszugehen. Ich mache Sport, gehe ein bisschen laufen mit meinem Jungen, der ja auch zu Hause ist die ganze Zeit. Ein bisschen unglücklich, weil der hatte jetzt MSA-Prüfung normalerweise. Den muss ich halt auch immer ein bisschen pushen, dass er rauskommt und nicht total einrostet, weil er darf auch gerne, der war ja auch beim BFC, im Jugendbereich spielt er ja. Hat auch keine Möglichkeit zu trainieren oder sonst was zu machen. Also ja, das sind so die Tage, die man dann immer versucht rumzukriegen, ne? Weil der Tag ist ja dann schon lang, man steht relativ früh auf, 8, 7, wann auch immer. Ja, und dann guckt man, was man macht. Ne? Aber ich beschwere mich nicht, ist okay, meine Frau ist bei mir, meine Kinder sind da, wenn die alle gesund sind, das ist erstmal die Hauptsache.
Und wenn du, wenn jetzt wieder Fußball gespielt wird, wir wissen es nicht und hoffen, dass sich die Situation bald ändert, auch positiv entwickelt, gibt es noch so ein Fernziel? Also der Fußball bleibt weiterhin an deiner Seite wahrscheinlich, du willst Trainer bleiben, vielleicht auch mal Cheftrainer werden, vielleicht nochmal, welche Lizenz hast du derzeit inne? Die A-Lizenz?
Nee, die Elite.
Okay. Super. Das heißt, da sind ja auch noch höhere Aufgaben vielleicht, die
möglich, wobei ich ganz ehrlich bin, als ich angefangen hatte, also besser gesagt, sagen wir mal so rum, als ich aufgehört habe mit Fußball, wenn ich Trainer machen wollte, oder war eigentlich Jugendbereich mein Ziel. Mhm. Aber ich wollte gerne im Jugendbereich was machen. Bin dann zufällig in den Männerbereich reingerutscht, weil ich damals mit meinen Jungs da gebolzt habe und nebenbei war Volkan Uluc. Hatte da mit BFC ein Freundschaftsspiel und hatte mich angesprochen, Mensch, ich brauche einen Co-Trainer und habe ich so überlegt, dann habe ich dann das gemacht, habe parallel dann noch gearbeitet, weil ich habe ja dann damals, wie gesagt, mit Fußball ja nicht so, hatte keine Lust mehr und bin da in den Männerbereich reingekommen, habe dann aber nach anderthalb Jahren parallel aber im Jugendbereich beim BFC auch gearbeitet. Ne? Also ich habe das mache ich ja schon seit 5 Jahren und was die Frage betrifft wegen Cheftrainer oder so,
ja, also was du für Ziele hast, ich will dir
ja nicht... Nee, ich sag ja, also so Co-Trainer, ja. Co-Trainer hat mir schon sehr zugesagt, muss ich sagen, ne? Weil als Cheftrainer muss man dann doch ein bisschen anders noch auftreten als als Co-Trainer, hat man ja schon die Möglichkeit, so ein bisschen ab und zu mal ein Auge zuzudrücken oder so ein bisschen, und das hat mir Spaß gemacht als Co-Trainer, also ich aber eigentlich versuche ich im Jugendbereich was zu machen.
Und du bist auch ein bisschen heimatverbunden, oder? Das heißt, wenn jetzt der FC Rosenheim anruft und sagt, wir brauchen hier noch jemanden, da würde es dir schwer fallen wahrscheinlich, sehr schwer. So habe ich es rausgehört,
ja,
oder?
Sehr schwer, also ich hatte ja dann damals, als ich dann nochmal nach Homburg gewechselt bin, habe ich schon nach einem halben Jahr gespürt, oh, das war's, eigentlich will ich nicht mehr raus, also wollte unbedingt wieder zurück, hatte aber leider noch anderthalb Jahre Vertrag, bin da auch nicht rausgekommen und dann habe ich dann zurückgekommen bin, da war ich ja, glaube ich, 27, also ich war ja noch eigentlich richtig gut drauf körperlich, habe ich aber da beschlossen, das war's, ich gehe nicht mehr raus aus Berlin, ne? Und jetzt ist es ähnlich, also es müsste dann schon wirklich was sehr, sehr Interessantes sein.
Also denke, beim FC Liverpool würde man zumindest mal überlegen, eine Nacht drüber schlafen.
Ja, würde ich mir vielleicht überlegen, genau. Würde dann vielleicht hingehen.
Ja, das wird sich zeigen, wie es in deiner Karriere an der Stelle noch weitergeht. Wir haben jetzt Zeit, kurz durchzuatmen, vielleicht mal was zu trinken Und danach, wenn die kleine Pause vorbei ist, werden wir über dieses Aufstiegsdrama reden, was ich ja schon angekündigt habe, Saison 2000, 2001. Und da sind wir natürlich gespannt, was du so ein bisschen auch aus der, wie sagt man, aus der Schatulle dazu erzählen kannst, wie es damals in der Mannschaft so lief.
Sehr gerne.
Und was dir noch für Geschichten in Erinnerung sind. Bleib dran und bis gleich.
Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil und zurück zu unserem Podcast. Wir sitzen immer noch zu dritt hier. Das sind Tobi und ich von 03 FM, der Stefan. Und unser Gast ist immer noch da, Martino Gatti. Aus der Aufstiegssaison oder dem Aufstiegskrimi 2000-2001. Wir haben in der oder vor der Werbepause, die wir gerade eingelegt hatten, hatten wir ein bisschen schon über Persönliches, über Ziele und noch einen kurzen Rückblick geredet mit Martino. Jetzt wollen wir aber über das Spiel an sich reden, wie es damals war, die ganze Saison, die Aufstiegssaison. Und deshalb gleich die erste Anfrage an dich, Martino. Wie war's? Wie war die Saison?
Ja, wie im Flug. Nein, also ich bin ja damals vom BFC Dynamo zum SV Babelsberg gekommen, über Almedin Chiva in erster Linie und über Hermann Andreev. Und ja, gab es eigentlich jetzt nicht ganz viel zu überlegen. Es war relativ schnell klar, dass ich dann hierher wollte. Sind eigentlich als ja, Außenseiter, kann man gar nicht nennen, weil ging es gar nicht darum aufzusteigen. Wir wollten einfach in der Liga bleiben. Und hat sich dann aber richtig gut entwickelt im Laufe der Spiele, der Saison und im Winter, weiß ich noch, da waren wir ja in der Türkei im Trainingslager, hatten ich und Almer dann auch gesagt, warum soll er wieder nicht aufsteigen? Warum nicht? Wir sind gut drauf, wir haben eine coole Truppe. Und da hat sich das dann so langsam so ein bisschen verfestigt, dass wir dann doch eventuell aufsteigen könnten. Und
gehen wir mal ein bisschen zurück in die damalige Zeit. Also wir sind im ersten Jahr der der zweigleisigen Regionalliga, damals die dritte Liga. Es gab die erste Fußball-Bundesliga, dann die zweite Bundesliga und dann kam schon die Regionalliga. Die gab es in Nord und die gab es in Süd. Mhm. Und wir waren Regionalliga, oder du ja auch, dann waren Regionalliga Nord. Große Vereine, große Auswärtsfahrten waren damals dabei, also große Namen. Rot-Weiß Essen sehe ich hier, die KfC Uerdingen, Fortuna Düsseldorf, ja heute auch Bundesliga, Erzgebirge Aue, später erfolgreich in der zweiten Liga. Aber auch Kandidaten wie Wattenscheid, die ja heute einen Spielbetrieb eingestellt haben. Genau. Die gibt es ja auch nicht mehr so in dieser Form. Union Berlin war damals in der gleichen Liga, da haben wir auch schon Spiele in unserer Retro-Liga gesehen gegen Union. Und dazwischen die Babelszwerge, wie man sie despektierlich genannt hat damals.
Genau, also wie gesagt, du hast jetzt gerade erwähnt hier mit den ganzen großen Vereinen, Braunschweig war ja auch noch dabei. Mhm. Und da haben wir uns gar keinen Kopf drüber gemacht, was wir überhaupt, wie gesagt, Ziel war drinnen bleiben, so gut wie möglich mitspielen und hat sich dann, wie gesagt, sehr gut entwickelt und dadurch war das am Anfang vielleicht natürlich gut für uns, weil wir ohne Druck daran gegangen sind. Und nach und nach hat man gemerkt, okay, so schlecht sind wir ja doch nicht.
Der Saisonstart war vergleichsweise locker. Man hatte das Gefühl, dass man die ersten Spiele gut hinkriegen könnte. Da ging es nämlich in den ersten Spielen gegen nicht ganz so namhafte Gegner. Es ging die Zweitvertretung gegen Werder Bremen hatte man antreten müssen.
Genau.
Dann gegen die zweite von BVB, gegen Wilhelmshaven. Und das lief alles ganz gut erstmal. Man hatte Erfolge, man hat gewonnen. Und die erste Niederlage gab es dann in Dresden oder gegen Dresden. In Dresden gegen Dresden. Mhm. Wie war denn der Start in die Saison? Ihr wolltet euch da langsam reintasten, ja?
Genau, weil wir waren ja auch ein zusammengewürfelter Haufen, so ein bisschen. Ja, namenlose Spieler, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht, wo du sagst, boah, der kam aus der ersten, aus der zweiten oder bekannte Leute. Und wir wollten uns ein bisschen reinfuchsen, haben natürlich durch den Start ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Aber es gab von Hermann Andreev und von Ingo Nachtigall von Anfang an eine klare Vorgabe. Wir wollen Fußball spielen. Und ich denke, das hat sich ja dann die ganze Saison durchgezogen. Und am Ende muss man schon sagen, haben wir, denke ich, vielleicht sogar den besten Fußball gespielt in der ganzen Liga.
Ja, nicht nur vielleicht. Also, also es hat sich ja am Ende dann doch gelohnt. Ihr seid ja dann am Ende aufgestiegen, ohne das jetzt zu sehr zu spoilern. Man weiß es ja. Du hast schon gesagt, das Ziel war auch vom Trainer, erstmal Fußball spielen und die Liga halten.
Genau.
Das war erstmal so.
Genau.
Und dann habt ihr für euch persönlich in der, hast du ja schon gesagt, in dem Trainingslager festgestellt, hier geht noch mehr.
Also spätestens im Trainingslager.
Genau, weil Vierter zu dem Zeitpunkt?
Genau, also ich denke mal, genau. Spätestens im Trainingslager haben wir dann gemerkt, weil die Stimmung und die Spiele, die haben es einfach mitgegeben. Und wir haben dann im Trainingslager uns dann nochmal als Mannschaft irgendwie nochmal da zusammengerauft und gemerkt, ey, wir sind gut, wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Ja, und nicht wegen 11 Freunde müsst ihr sein, sondern das hat einfach gepasst. Und so sind wir dann auch gut in die Rückrunde gestartet und bis zum Ende dann dran geblieben.
Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, die ganze Saison 2000-2001 nicht schlechter als Platz 8 gewesen. Mhm. Gleich sozusagen am Anfang der Saison mal Achter, ein paar Spieltage Achter gewesen, aber nie schlechter und eigentlich immer nur nach oben orientiert, die ganze Zeit über. Also schon auch starke Spiele und dann waren da auch irgendwie Spiele dabei, wo man dachte, dass die einem auch irgendwie in Erinnerung bleiben. Also wenn man dann gegen Lübeck spielt und dann das Ding nochmal dreht oder auch gegen Union Berlin sozusagen, das sind ja Spiele, die wir auch in der Retro-Liga schon gezeigt haben. Das bleibt natürlich wahrscheinlich besonders in Erinnerung und je stärker glaubt man dann auch.
Also Union war ja damals, das gedrehte Spiel war ja zweite Liga, war ja das erste Mal, wo wir dann gegen Union gewonnen hatten. Aber die bleiben auch in Erinnerung. Aber so Lübeck, wir haben ja dann damals
auch... damals auch gegen Union.
Aber da haben wir leider zweimal verloren. Ja, also wie gesagt, wir haben ja viele Spiele, wir haben ja dann im Laufe der Rückrunde hat dann Hermann uns mal so eine Statistik vorgelegt, wegen Spiele, die wir gedreht haben und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren, weiß ich auch nicht mehr, aber es waren sehr, sehr viele Spiele, die wir noch gedreht haben und das war halt auch ein Geheimnis von unserem Erfolg, dass wir nie aufgegeben haben, weil wir immer dachten, nee, wir machen das noch, hat ja dann, wie gesagt, auch sehr gut geklappt und wir haben uns auch nicht beirren lassen, selbst als wir dann Vierter oder Fünfter waren, jetzt müssen wir aber, also wir haben für uns selber keinen Druck aufgebaut, das war einfach ein Können, ein Wollen, aber kein Muss, und ich denke, bei vielen anderen Vereinen war das ein Muss, ob es jetzt Köln war oder Düsseldorf und die ja dann sogar noch abgestiegen sind sogar, die mussten vielleicht aufsteigen, wir wollten unbedingt aufsteigen und mit dieser gewissen Lockerheit sind wir dann auch dann in die letzten beiden Spiele gegangen.
Vielleicht war ja auch das Geheimnis, weil du gesagt hast, dass du hast keine einzige Minute gefehlt. Mhm. Vielleicht war das euer Geheimnis, das zum Erfolg geführt hat? Oder woran lag es, dass du keine einzige Minute gefehlt hast?
Stimmt, Martino Gatti war einer der einzige mit Alexander Kunze, zusammen?
Ich glaube ja.
Ihr zwei.
Ja. Na gut, Torwart ist nicht unüblich. Feldspieler ist halt ein bisschen Glückssache. Ja. Kriegst ja schnell vielleicht mal einen kleinen Faserriss oder eine Zerrung oder hast vielleicht auch mal zwei, drei Spiele jetzt vielleicht nicht ganz so gut gespielt, wirst du auch mal ausgewechselt im Spiel.
Pepe hat auch mal eine rote gesehen, glaube ich.
Ja, deswegen, also es ist reine Glückssache und ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis gewesen vom Trainer, sich dann immer drauf zu lassen, vielleicht auch mal bei nicht so guten Spielen. Mhm. Also da gibt es kein großes Geheimnis. Also,
auch bei nicht so guten Spielen, genau. Wir hatten ja die beiden letzten Spiele und da hast du ja das vorletzte Spiel. Das war vielleicht eins von den nicht so guten, von denen du gerade erzählt hast.
In Münster,
obwohl,
Auswärtsfahrt nach Münster, vorletztes Spiel.
Ja.
Und erzähl ruhig davon, genau.
Genau, ich wollte auf das Tor eingehen, was du da geschossen hast. Das war leider nicht für Babelsberg.
Ja, leider in falsche Richtung. Ja, war unglücklich. Ja, wir hatten ja damals ja zwei Eigentore geschossen. Marco Lase hatte, glaube ich, auch noch ein Eigentor geschossen. Also habe ich schon gedacht, kann nicht sein. Und das ist ein wichtiges Spiel für uns. Und da hat man vielleicht auch im Spiel ein bisschen realisiert, Mensch, du hast eine Riesenchance, wie gesagt, bis dahin, Dritter, Zweiter, und dann warst du aber wirklich dann da und dann merkst du, noch zwei Spiele, und vielleicht, aber man hat ja dann am Ende gemerkt, wir haben das Spiel dann auch noch gedreht sogar, auswärts in Münster, haben wir dann da schon gedacht, okay, vielleicht sind wir hier schon aufgestiegen, weil Fans ja dann auf dem Rasen, ja, weil zweite Liga und die Höhe, was wie. Und aber Köln hatte dann aber, glaube ich, auch noch gewonnen dann und dementsprechend lief es dann.
Also ja, genau,
wir sehen jetzt Spiel.
32. Spieltag, Babelsberg ist Dritter, liegt gleich auf mit Fortuna Köln, 32. Spieltag. Und dann ist es so, dass Babelsberg damals gegen TB gewinnt, Köln nur unentschieden spielt, Babelsberg rutscht also mit dem 33. Spieltag auf Platz 2 und gibt den dann auch nicht mehr her. Die ganzen ersten 5, 6 Vereine, die da oben mitspielen, alle wahnsinnig eng, alle wahnsinnig beieinander. Und am 36. Spieltag ist es dann so, dass Babelsberg den Erfolg macht, aber es war gar nicht so. Wir hatten ja damals eine 19er-Liga, das heißt, ihr habt am 36. nicht gespielt, habt dann geguckt, was macht die Konkurrenz. Und dann hatten wir folgende Situation, 2 Spiele noch, 37. gegen Münster, 38. dann gegen Düsseldorf. Babelsberg liegt mit einem Punkt vor Münster. Das heißt, da war schon,
genau,
das war das direkte Duell. Dann
das gegen war ja Münster. Schon ein direktes Duell und da war ja schon, wir hatten ja dann, glaube ich, ein oder zwei Spieltage davor, hatten wir Fortuna Köln direkt zu Hause. Da hatten wir auch 0-0 gespielt. Jetzt war Münster mit einem Sieg. Münster werden ja an uns vorbeigezogen. Also es war schon ordentlich.
Genau, und 38. Spieltag, da reden wir gleich drüber, gegen Düsseldorf und die haben gegen den Abstieg gespielt. Das heißt, es ging in beiden Spielen irgendwie um alles und ihr musstet auch nochmal richtig raushauen, was irgendwie ging. So, und dann ist der 37. Spieltag, dann geht's gegen Münster. Wie war die Anreise, was ist dir noch so in Erinnerung, einfach vor dem Spiel, was da für eine Atmosphäre ist? Ihr wolltet aufsteigen wahrscheinlich, ihr wart auf Platz 2. Das war, ihr hattet selber eine Hand. Es war ja alles zum Greifen nah.
Definitiv. Also umso näher du dann da rangekommen bist, hatte ich gerade erklärt, so mit diesen letzten zwei Spieltagen oder letzten 3, 4 Spieltage, du realisierst, wow. Ich glaube, weil, ich muss ja dazu sagen, noch, wir hatten gegen Union hier zu Hause noch verloren 1-0 durch einen Elfmeter. Und danach haben wir ja kein Spiel mehr verloren. Ja, also es war wirklich noch das letzte Spiel, was wir verloren hatten in der Regionalliga damals. Und dann, glaube ich, waren das noch 10 oder 11, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, und das war für uns, okay, jetzt hauen wir uns mal zusammen. Und dann Münster, wir waren eigentlich relativ entspannt. Also ich hätte auch, wäre auch nach Münster gelaufen, sage ich jetzt mal. Ja, weil wir dann auch da mit Umsteigen und mit Linienbus und ins Hotel gefahren sind. Das war völlig uninteressant für uns, weil wir waren so fokussiert auf die Spiele und so entspannt auch, ob es jetzt ein Trainerteam war, ob wir als Mannschaft, sind wir dann nach Münster, lagen 2-1 zurück durch 2 Eigentore auch noch. Ja. Also das war, lief ja eigentlich total schlecht. Ja, und dann drehen wir das halt noch, ja. Und das war auch, wie gesagt, eine Riesenstärke, diese Ruhe zu bewahren. Auch von außen, muss man auch dazu sagen, auch vom Trainerteam, weil die könnten ja dann auch mit wildem Wechsel, ja, Gatti, du Pfeife, Eigentor, komm raus. Oder nee, ganz ruhig, gewechselt. Ja, Kühl macht dann, glaube ich, sogar 2 Tore oder ein Tor auf jeden Fall. Jedenfalls das 3-2 auf jeden Fall. Und ja, und so gehst du dann in das letzte Spiel und du weißt, du brauchst eigentlich nur noch ein Spiel zu Hause. Ein Punkt brauchst du nur noch zu Hause. Ja, fast eigentlich schon sicher aufgestiegen.
Genau, also Kühe hat beide letzten Tore dann gemacht, nachdem du das 2-1 Eigentor geschossen hast. Aus Versehen.
Ja. Ich wollte es mal spannend machen.
Ja. Und dann, ich wollte noch was wissen, da hast du erzählt und jetzt ist mir aus dem Kopf wieder gefallen, die Frage.
Ich wollte einfach wissen, ich habe es auch in den Interviews so nach dem Spiel gehört, ich habe das Spiel ja schon nochmal angeschaut mir und du hast auch schon gesagt, der Trainerstab und der Trainer selbst hat eine Ruhe ausgestrahlt, die auf euch reflektiert ist und die ihr dann einfach mit ins Spiel genommen habt, die man dann irgendwie gebraucht hat, wenn man vom Babelszwerg, wie das ja hier beschrieben wird, dann plötzlich zum Aufstiegskandidaten wird, dann gab es aber auch vor dem Spiel keine euphorische Anrede vom Trainerstab, der dann nochmal... Das gab es einfach nicht.
Nein, also er hatte irgendwann mal, hat er gesagt, ich glaube, das war kurz nach der Winterpause, hat er gesagt, Jungs, wir haben eine Riesenchance und wir würden uns in den Allerwertesten beißen, wenn wir das nicht versuchen zu erreichen. So, denkt dran, wir haben eine Riesenchance. Das war so das Einzige, wo du nochmal sagst, so, aber so im Laufe des, auch im Training oder vor Spielen jetzt von Münster, selbst vor Düsseldorf, Jungs, das ist jetzt historisch und ihr könnt Legenden. Gar nicht. Also es war alles und wir waren dementsprechend auch relativ entspannt, obwohl ich schon sagen muss, im letzten Spiel, ich glaube, das war für mich das Spiel, wo ich am nervösesten war, weil ich dann wirklich realisiert habe, ey, Mann, ist ja noch ein Punkt zu Hause, ist doch, können wir doch schaffen, das ist ja Wahnsinn, wenn wir das jetzt noch aus der Hand geben. Ansonsten alle Spiele total entspannt gewesen. Klar, Anspannung sicherlich so, aber ansonsten auch locker damit umgegangen. Und ob Fußballzwerge oder Babelzwerge, hat uns ja gar nicht interessiert, weil wir waren so locker drauf und das ist so durch die ganze Saison gegangen.
Und nochmal, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, weil du auch von Hermann Andrejew, dem Trainer, gesprochen hast. Der hat ja auch eine Spielanlage gehabt, die sehr offensiv geprägt ist, oder? Kurzpassspiel und dann schnell nach vorne. Die hat er dann auch nicht umgeworfen. Nee. Warum? Hatte ich bis auf den zweiten Platz geführt und dann hieß es, war das auch die Marschrichtung und das war dann auch die Richtung für die letzten zwei Spiele,
genau,
wo es dann lang gehen sollte.
Genau, das war also in allen Spielen, ob wir jetzt zurücklagen oder nicht, es ging immer weiter, war jetzt nicht auf Teufel komm raus, haut den Ball jetzt nach vorne, wir liegen zurück und wir müssen, sondern immer weiter Fußball, das war im Training und das haben wir halt auch sehr gut umgesetzt, verinnerlicht, haben das auch angenommen, haben wir gesehen haben, es funktioniert. Ja, und das, wie gesagt, hat ja dann bis zum letzten Spieltag gut funktioniert.
Man sieht das auch herrlich in den in den Videos, die dann hochgeladen werden, als du das Tor gemacht hast. Dass auch der Trainer da dann ruhig geblieben ist. Man sieht ihn dann in Großaufnahme, das gefühlt eine Minute wird ihn auf ihn raufgehalten. Und auf dich natürlich auch, du machst das Tor.
Mhm. Aber was geht dir denn?
Ja, was geht dir? Du kriegst den Ball an der Mittellinie und rennst dann einfach alleine aufs Tor.
Also, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Also, ich glaube, gedacht hatte ich da wenig. Als ich dann gesehen habe, der Ball rollt dann rein, wusste ich, okay, das war es jetzt. Jetzt sind wir wirklich aufgestiegen, weil ich wusste damals das Ergebnis nicht. Hm. Haben die auch extra nicht gesagt. Ich wusste jetzt nicht, reicht das? Weil hätte ja auch sein können, dass Düsseldorf noch ein Tor schießt und wir verlieren dann 1-0. Aber da in dem Moment wusste ich, das war es. Jetzt sind wir durch. Und dann gab es ja nur noch Feiern. Ich musste auch mein Trikot dann, habe ich ausgezogen. Irgendjemand hat mir noch mein Trikot gegeben. Ich wusste gar nicht, wo das lag. Und kurz danach hatte Düsseldorf sogar noch einen Riesen, das weiß ich auch noch, die haben ja dann knapp daneben geschossen. Ja. Also wir haben ja dann schon irgendwie halbwegs schon gefeiert auf dem Platz. Ja. Und ja. Aber wie gesagt, das sieht man ja an dem Tor, was dann Hermann Andrejew macht und ja, einfach ruhig geblieben und das war sein Motto.
Also dann das zweite Spiel, beziehungsweise das 38. Spiel dieser Saison, da war es, das große Wunder, glaube ich, so war Münster am 37. das Ding gedreht irgendwie und dann war klar, jetzt brauchen wir einen Unentschieden gegen Köln, gegen Düsseldorf und dann können wir es packen sozusagen. Mhm. War zwischen Münster und Düsseldorf, wie hat diese Trainingswoche ausgesehen irgendwie? Also auch da, so wie immer, ja, man hat sich nicht beunruhigen lassen.
Muss ich sagen, also ich war ganz entspannt.
Als du nach Hause gefahren bist, wie war die Stimmung in der Stadt? Haben die Leute aufs Autodach geklopft und sagten, los, jetzt Marti, mach's irgendwie? Oder, also,
schieß das Tor.
Ja,
nee, also,
wie war die Stimmung in der Stadt damals? Hat man das so mitbekommen?
Also die Stimmung, muss ich sagen, die war schon sehr euphorisch. Also im Laufe der Rückrunde definitiv, ne? Weil es wusste ja keiner, was da einen erwartet, was schafft Babelsberg und mit den Spielen wurde natürlich immer euphorischer und das Stadion wurde immer voller und das schaffen wir und jetzt sind wir kurz davor und Bild hat dann berichtet und ach, PNN sowieso und all das war schon, aber wir als Mannschaft, als Trainerteam oder als, ja, als Mannschaft sind auch in dieser letzten Woche ganz entspannt da reingegangen, haben das gemacht, was wir immer gemacht haben, das hat uns sehr geholfen in der ganzen Saison, ja, und wie gesagt, kurz vorm Anpfiff, da muss ich schon sagen, da war ich ein bisschen nervös, weil ich gemerkt habe,
Das Kali war ausverkauft, oder?
Definitiv, damals? Ja. Das über 14.000? Genau, ja, das war ausverkauft und da hast du schon dann die Euphorie schon gemerkt, sicherlich, oder wenn du dann hier in Cafés gegangen bist, ja, und jetzt dann noch und viel Erfolg und das war schon sehr bemerkenswert und hat sich auch nochmal so ein bisschen beflügelt und aber es war alles, ja, sehr, sehr angenehm.
Und als die Dämme dann gebrochen sind nach dem Spiel, als der Abschlusspfiff kam, dann sind ja auch die Fans auf das Spielfeld dann gelaufen, die Tore wurden geöffnet und haben dann mit euch zusammen gefeiert. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Sind die Leute auch zu dir gekommen, haben dir dann wahrscheinlich auf die Schulter geklopft? Und
ja, ganz normal.
Haben
ja.
Ihn auf den Schultern getragen wahrscheinlich auch, oder?
Nee, das war ich nicht, da bin ich noch schnell weggegangen. nein, aber das war natürlich alles dann, alle Dämme gebrochen, ja. Dann hast du es auch geschafft gehabt, dann hat man dann auch die Anspannung natürlich dann sacken lassen und wir sind ja dann hier auf diese Empore da raufgestürzt. Die ja damals aber nicht so sicher war wie heute. Und wir haben schon gedacht, das bricht gleich ein. Haben die gesagt, geht runter. Und nein, die dürft da nicht rauf. Ja, ja, klar. Und alle rauf und mit Bier. Und ja, war dann natürlich super. Klar. Ja. Ja,
ich wollte gerade fragen, weil du sagst, mit Bier, feiert man in Babelsberg auch mit Weißbier duschen seinen Aufstieg? Oder wie viel hast du bekommen damals?
Aber es ging eigentlich, ja. War noch relativ flink unterwegs und dann konnte ich auch, ja, normal, ne? Bier duschen, weil wir hatten ja dann nochmal damals auch einen Sponsor damals, ich weiß nicht, wie der hieß, ein Bier. Und der hatte natürlich alles da vorbereitet und das Übliche. Ich bin ja nun kein Biertrinker, überhaupt nicht, und Alkohol eigentlich auch gar nicht. Deswegen war das dann am nächsten Tag nicht mehr so schön für mich. Aber bis dahin war in Ordnung.
Ja, ich glaube, am nächsten Tag warst du dann mit allem im Fernsehstudio, mhm, beim ORB damals noch, oder?
Mhm. Ja.
Und
da hat man, also man, deshalb empfiehlt sich schon einfach, die Videos anzugucken. Ich habe einmal nicht gleich erkannt.
Ja, aber vor allem war es aber besser, dass er die Haare abhatte, weil die ging ja gar nicht mehr und von daher sieht man ja, adretter Mann dann gewesen, nicht wiedererkannt, hübscher Mann. Und ja, wir hatten ja noch ein Freundschaftsspiel sogar am nächsten Tag. Also das war ja das Absurde. Ja, ich weiß gar nicht, das weiß ich wirklich nicht mehr wo. Jedenfalls hatten wir dann noch ein Freundschaftsspiel und da habe ich auch noch durchgespielt. Und
wie war das Ergebnis? Kannst du dich daran erinnern?
An nichts mehr. Ich sehe es ja nur noch im Fernsehen dann das Interview, dass ich da bei ORB war oder RBB damals.
Und dann das Spiel ist angefangen worden, Nachmittagsspiel einfach, oder? Wann ist es angefangen worden? 15 Uhr irgendwann? Also früher Abend, Abpfiff auf jeden Fall. Genau. Und dann gehen die Feierlichkeiten los. Dann auch, du sagst, war viel vorbereitet. Ging es ins Restaurant oder habt ihr irgendwie auf der Potsdamer Partymeile?
Ja, wir waren ja erstmal hier im Stadion, gemacht. Also hinten, wo der Kunstrasen ist. Da war ja so eine Bühne aufgebaut. Und da haben wir dann erstmal eine ganze Zeit lang gefeiert. Und ja, und irgendwann sind wir als Mannschaft dann, klar, ins Bräu, weiß ich gar nicht, irgendwo hier ins Rathaus hier, glaube ich, da, Ratskeller, da sind wir dann reingegangen und dann Disco. Und
man hätte aber nicht weiter geschafft, glaube
ich. Ich also weiß nicht mehr ganz genau alles, aber ja, das Übliche, dann irgendwann in der Disco gelandet und dann irgendwann morgens nach Hause, weil dann hatte er ja noch ein Spiel gehabt am nächsten Tag, hat sich darauf auch nochmal kurz vorbereitet und dann war es das.
Und dann war es das und dann hat das Abenteuer Zweite Liga begonnen sozusagen.
Ja.
Und warst du damals auch vertraglich schon für zwei oder mehrere Jahre gebunden oder hat man dann danach der Aufstieg gefragt, willst du noch ein Jahr weitermachen?
Ich hatte schon Vertrag. Genau. Das hat man dann vorsorglich schon dann vorher gemacht. Und aber war eh kein Thema für mich. Also da wollte ich auf jeden Fall bleiben.
Vielen Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden hast.
Bitte, bitte.
Das waren schöne Abschlussworte mit dem Ende der Feierlichkeiten.
Ja.
Wir möchten euch Hörer da noch ein bisschen ermuntern. Schreibt uns einfach ein paar Nachrichten. Vielleicht zu Spielen, die ihr sehen wollt. Vielleicht zu Leuten, die ihr vielleicht mal hören wollt. Schreibt uns da gerne alles Mögliche. Oder an Tobi, falls ihr da Fragen habt. An mich, falls ihr Fragen habt. Schreibt ihr immer gerne zu. Dann noch ein Hinweis zum Abonnieren. Wir werden jetzt jede Woche hier sein. Und ihr könnt uns auf allen möglichen Kanälen abonnieren, wo es Podcasts gibt, bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify.
Schreibt uns auch gerne, wenn ihr im nächsten Podcast irgendeinen besonderen Gast haben wollt.
Genau.
Ist ja auch eine Möglichkeit. Oder dass ihr euch, welches Retro-Spiel, welches Retro-Match ist am besten in Erinnerung von euch? Bei euch.
Schreibt uns das gerne. Vielleicht ist auch ein schon demnächst dabei. Das kann man sich immer dann samstags anschauen im Internet.
Heimspiel gegen Lübeck ist doch gut. Da hat Alme einen Elfmeter verschossen.
Ja, das hatten wir schon.
Das schreibe ich mir mal direkt das aus. Das gebe ich mal direkt weiter. Zweite Woche, an das Medienteam.
Ja, nee, ist gut. Genau, da hat er den. Und da haben wir trotzdem noch 3-2 gewonnen. Haben wir dann trotzdem noch gedreht. Mhm. Das stimmt. Da war aber Baba Grafati damals Schiedsrichter. Den haben wir schon, den haben wir schon gehabt.
Ja.
Ja, genau. Ja.
Ansonsten vielen Dank. Wir sehen uns dann oder hören uns dann nächste Woche wieder. Und sehen könnt ihr die Spieler dann wieder am Samstag und der Podcast kommt dann den Tag vorher am Freitag raus und wir freuen uns, wenn ihr einfach wieder zuschaltet. Vielen Dank.
Ich habe zu danken für die Einladung, ja, und ich wünsche viel Erfolg natürlich, falls weitergespielt wird.
Dass wir hoffen, uns dann nächstes Jahr auch wieder in der Regionalliga Nordost mit dem BFC duellieren können.
Genau. Das hoffe ich doch.
Vielen Dank Martino, vielen Dank Tobi und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Ciao. Ciao. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.